So, liebe Geschwister, das Thema von heute lautet: Von den Hirten lernen, was Weihnachten bedeutet. Ich lese uns eine Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 8 bis 20, und dort steht: In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen, das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, dann sehen wir hier in diesem Bild aus dem Himmel heraus dieser Lichtglanz, dieser Engel, der kommt, und das Licht bricht hinein in diese Dunkelheit, und wir sehen das hier an den Menschen dort, dass sie schon erschrocken sind und gucken und erstaunt und erwarten, ja. Und wisst ihr, das ist in unserem Leben oft so, dass Gott hineinredet in unsere, in deine Nacht. Wir sind alle mehr oder weniger öfters in einer Nacht. Und Gott hat sehr oft in der Nacht zu Menschen gesprochen. Ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass es en masse Bibelstellen gibt, die davon berichten, wie Gott in der Nacht zu Menschen spricht. Vielleicht ist es auch so, dass wir tagsüber so sehr beschäftigt sind, dass wenn wir abends mal zur Ruhe kommen, dass wir dann einfach vielleicht auch empfänglicher sind für Nachrichten Gottes. Wir sind oft im Alltag so gehetzt, dass wir oft erst, wenn wir zur Ruhe kommen, mal ansprechbar sind. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass wenn du momentan in so einer Nacht bist, wo du das Gefühl hast, ich sehe kein Licht mehr, dann darfst du wissen, dass Gott kein Problem mit dieser Nacht hat, sondern Gott nutzt diese Nacht in deinem Leben, um mit seinem Licht hineinzuwirken in dein Leben. Und da gibt es einige Bibelstellen, wo Gott das so gemacht hat. Einmal war es der Laban, der Schwiegervater von Jakob. Da steht in 1. Mose 31, 29: Es stünde in der Macht meiner Hand, sagt er, übel mit euch zu verfahren. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt: Hüte dich, mit Jakob Gutes oder Böses zu reden. Der Laban war verärgert, weil sein Schwiegersohn über Nacht mit seiner Frau die Flucht ergriffen hat. Und er wollte ihn eigentlich so gerne mal einen Kopf kürzer machen. Und das hätte er auch gemacht. Aber wer hat in der Nacht eingegriffen? Was haben wir eben gehört? Gott. Simon, und so mag dich einiges belasten. Vielleicht bekommst du das Ganze manchmal gar nicht mit, dass Feinde hinter dir her sind. Dass Feinde hinter dir her sind. Aber Gott greift ein. Bei den Feinden sogar. Der Laban wollte den Jakob Böses tun. Und Gott hat eingegriffen. Und so kann Gott auch deine Feinde über Nacht lahmlegen. Du musst dich nicht zersorgen über die Feinde, die dich angreifen wollen. Gott hat immer noch die Kontrolle. Jakob selbst, von ihm lesen wir etwas in 1. Mose Kapitel 46, Vers 2. Und dort steht: Und Gott sprach zu Israel, Jakob, in Nachtgesichten und sagte: Jakob, Jakob. Und er sagte: Hier bin ich. Und auch hier merken wir bei den Erzvätern, bei Jakob, ja, in dieser Nacht redete Gott zu ihm. Das heißt, du musst dir nie Sorgen machen oder Ängste haben, dass die Dunkelheit in deinem Leben zu groß wäre, dass Gott nicht reinsprechen kann. Nein, die Bibel sagt genau das Gegenteil. Wenn die Nacht groß ist, dann wirst du auch besonders das Licht Gottes erfahren. Und Gott hat kein Problem, in der Nacht zu wirken. Dort, wo du nicht siehst, hat Gott den Überblick. Ich habe euch schon mal gesagt, es gibt physisch keine Dunkelheit. Finsternis ist nichts anderes physikalisch als die Abwesenheit von Licht. Und da in Gott keine Veränderung des Lichtes ist, ist er immer klar sehend. Wenn es um dich dunkel ist, ist es nicht um Gott dunkel. Das musst du dir immer merken. Gott ist in einem Licht, was niemals getrübt werden kann. Und dieser Gott lebt durch den Heiligen Geist in dir. Du bist versiegelt worden mit dem guten Heiligen Geist. Der Herr Jesus selbst möchte in deinem Herzen leben und wohnen. Und es kann sein, dass drumherum diese Dunkelheit ist, aber diese Dunkelheit kann das Licht Gottes nicht trüben. Noch ein Mann, den ihr sicherlich alle kennt, Salomo. Wir lesen im 1. Könige Kapitel 3, Vers 5 etwas Interessantes. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und ihr kennt dann, dass er da bittet um ein weises Herz und nicht um Reichtum. Und weil er das nicht tat, gibt Gott ihm das auch noch. Also hier sehen wir etwas, dass Gott auch sah in das Herz in der Nacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Salomo Angst bekam, von dieser Verantwortung, dieses große Volk zu führen. Und das hat Gott gesehen. Und so sieht Gott auch deine Ängste und deine Nöte. Ich weiß nicht, vor was du dich fürchtest. Ich weiß nicht, aber irgendwo fürchten wir uns alle. Und ich kann dir nur eins sagen. Diese Furcht, die bekommt Gott mit. Und Gott greift ein. Gott greift ein. Ja? Also auch deine Ängste können Gott nicht lahmlegen. Und er gibt hier den Salomo noch, stellt ihm ein paar Fragen und dann bekommt der Salomo einen unglaublichen Segen. Ihr kennt diesen Mann alle, den Daniel. In Daniel Kapitel 7, Vers 7, da steht Folgendes. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit den Füßen, und es war verschieden von allen anderen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Mitten in der Nacht gibt Gott ihm eine Weltoffenbarung. Der Daniel durfte Weltgeschichte im Voraus erkennen, wie kein anderer Prophet. Das ist interessant. Und der Daniel, der bekommt die Botschaft in der Nacht. So kann es sein, dass du in manch einer schlaflosen Nacht endlich aufwachst, um zu kapieren, was das Leben ist. Merk dir diesen Satz gut. Manche schlaflose Nacht gebraucht Gott, damit du aufwachst und erkennst, um was es geht. Und dann lesen wir etwas von dem Herrn Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Die ganze Nacht hat Jesus gebetet für seine Apostel. Das heißt, Jesus kennt Gebetsnächte. Hat er nämlich selbst gemacht. Wenn du abends nicht schlafen kannst und betest, dann bist du in bester Gesellschaft. Der Herr kennt das. Jesus hat die ganze Nacht gebetet, weil ihm das auf den Herzen lag. Vater, welche Leute soll ich denn auswählen? Merken wir, Wenn der Sohn Gottes die Nacht nicht schlafen kann vor wichtigen Aufgaben, musst du dich nicht wundern, wenn du nicht schlafen kannst als Christ. Aber bete und guck kein Fernsehen. Bete. Wenn du nicht schlafen kannst, bete. Mach es so wie Jesus. Und dann hat Jesus in dieser Nacht, in diesem Gebetskampf, die Truppe bekommen, warum du und ich hier sitzen. Ohne die Apostel, durch die Kraft des Heiligen Geistes gewirkt mit ihrer Botschaft, wären wir gar nicht hier, wir Christen. Gott hat diese 12 kleine Menschen gebraucht mit ihren ganzen Macken, dass das Christentum sich verbreitet hat auf der ganzen Welt. Und es ist sogar bis zu dir gekommen, durch diese Menschen. Und wo hat es den Ursprung gehabt? In einer Gebetsnacht in Jerusalem oder in Israel. Ja? In einer Gebetsnacht, als Jesus flehte zum Vater. Und hier merken wir, wie weitgreifend seine Gebetskraft und Macht ging. Dass der Vater darüber hinaus bis auf die ganze Welt Menschen sendet. Das sind ganz wichtige Dinge. Das Zweite. Die Botschaft, die ich eben vorgelesen habe in Lukas 2, die kam direkt vom Himmel. Wir lesen in Lukas 2, 9, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ja, die Herrlichkeit des Herrn. Sieh mal, ich lese uns dazu eine Bibelstelle aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Da sagt Petrus, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme des Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Die Botschaft kam direkt vom Himmel, auch als die Jünger auf diesem Berg der Verklärung waren, in Matthäus 17. Und da war der Petrus dabei. Und er sagte, wollen wir den Mose und Elia auch eine Hütte bauen? Lass uns doch hier Hütten bauen und bleiben. Er war dabei. Und das hat er nie vergessen. Und glaubt es mir, diese Erscheinung, die Hirten dort hatten mit den Engeln, das haben sie auch nie vergessen. Und die Botschaft kam vom Himmel. Merk dir mal eins, den entscheidenden Impuls in deinem Leben gibt immer Gott. Nicht du musst verkrampft irgendwas schaffen, eine Botschaft, die dich tröstet. Nein, Gott kommt zu dir. Gott kommt zu dir. Und er kam zu den Hirten auf dem Felde. Wir haben das am Anfang dieses Bild gehabt. Die Hirten auf dem Feld. Das waren Menschen, die galten in Israel nicht viel. Das waren die sogenannten Assis. Das waren nicht Leute, mit denen man sich groß gezeigt hat in der Gesellschaft. Da sagte man, ach, mit diesen Assis wollen wir gar nichts zu tun haben. Ja? Heute würden wir sagen, so manche, die so reich sind, ja, ach, so ein lämmerlicher Hartz-IV-Empfänger, ja, so, wo man von oben herab Menschen abkanzelt, ja, und versteht die Biografie des Menschen gar nicht. Dass manche Menschen in diese Notlage gekommen sind durch ganz oft ganz komplizierte Lebenssituationen. Und manche Leute sind so arrogant, sind vielleicht in einem reichen Haus groß geworden und denken, weil sie jetzt ein dickes Bankkonto haben, sind sie die Superhelden. Ja? Nein, in dieser dunklen Nacht hat Gott gesprochen, vom Himmel hinein, in das Leben dieser Hirten. Die Botschaft kam vom Himmel. Und wenn du eine entscheidende Botschaft hören willst, da musst du den Herrn bitten, Herr, rede du. Herr, rede du zu mir. Ja, und er tut das so gerne. Der dritte Punkt. In den Versen 9 bis 10 steht in Lukas 2: Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Das ist immer etwas, was passiert, wenn der Lichtglanz Gottes hineinkommt in das Leben eines Menschen. Ja. Licht aus der Höhe bewirkt Ehrfurcht vor Gott. Wenn die Heiligkeit Gottes plötzlich in unser sündiges Leben hineinstrahlt, wird uns bewusst, dass Gott ganz anders ist als wir. Und plötzlich wird uns bewusst, dass wir ja gar nicht bestehen können vor diesem Gott. Und das sollte uns eigentlich wie hier auf die Knie zwingen. Gottesfurcht ist etwas, was unserem Volk verloren gegangen ist, und deswegen sieht es in unserer Gesellschaft so aus, wie es aussieht. Gottesfurcht ist der Schlüssel. Der Weisheit aller Anfang ist die Furcht des Herrn. Dass man Gott ehrfürchtig begegnet, das ist verloren gegangen, auch unter den Christen. Ich meine nicht unter den Namenschristen, ich meine unter den wiedergeborenen Christen. Ja? Und wisst ihr, es ging einen Mann ebenfalls mal so, den kennt ihr, den Paulus, auf den Weg nach Damaskus. In Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 3 und 8 steht, als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf, von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Ihr kennt die Geschichte. Paulus ist auf dem Weg mit Erlaubnisbriefen von den hohen Priestern, um die Christen, die er als Sekte dachte, zu erkennen, ja, zu verfolgen. Und mitten auf den Weg dorthin tritt ihn Jesus entgegen. Und er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du? Die Christen. Nein. Er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Und das ist ein Wort für dich. Wenn Menschen dich angreifen als Christ, greifen sie Jesus an. Jesus identifiziert sich mit dir und wenn du angegriffen und beleidigt wirst, nimmt er das persönlich. Das darfst du wissen. Das ist sie nicht egal, wie Menschen mit dir umgehen. Weil so wie sie mit dir umgehen, gehen sie mit ihnen um. Er nimmt sich deiner an. Und dieses Licht, der Paulus, der ist wie blind gewesen. Ja? Der konnte 3 Tage nicht sehen, bis Ananias kommt, ihn die Hände auflegt und dann konnte er wieder sehen. So ist es manchmal. Paulus dachte, er wäre sehend und wurde blind. Und als er Jesus erkannte, da wurde dieser blinde Mann wieder sehend. So dreht Gott das Spiel. Paulus dachte, ich bin der große Gebildete. Ich habe das schon erkannt, das ist eine Sekte. Gott macht ihn blind in dieser Verblendung. Und dann wird er klein. Und dieser gewaltige Mann muss sich führen lassen, wie ein kleines Kind, weil er nichts mehr sehen konnte. Und das muss Gott oft in dein und mein Leben, Gott muss uns alle Kraft rauben, dass wir nicht mehr wissen, wo wir uns hinwerfen. Und dann erst sind wir wie so ein kleines Kind, abhängig von ihm und greifen seine Hand. Davor sind wir zu stolz. Nein, das schaffen wir schon alleine. Wie viel Mühe hat Gott mit dir und mit mir, dass wir einfach wie ein kleines Kind seine Hand greifen. Wir müssen immer die Macher sein. Aber weißt du, wenn du im Reich Gottes weiterkommen willst, dann muss Jesus der Macher in deinem Leben sein und nicht du. Ich habe heute Morgen in einer Andacht, die wir in der Gruppe von meiner Tochter bekommen haben, einen wunderbaren Satz gelesen. Der hat mich den ganzen Tag begleitet. Da steht, Gott hat von Mose und dem Volk nicht verlangt, das Meer zu spalten, sondern einfach hindurchzugehen. Das Meer, die Spaltung, hat Gott selbst übernommen. Das fand ich einen gewaltigen Satz. Und oft ist es so, dass wir denken, wir müssen unser Problem spalten und lösen. Und Gott sagt, ich mache es, aber du geh. Ich kämpfe für dich. Ja? Diese Gottesfurcht ist so, so wichtig. Und dann etwas Viertes, was hier in dem Text ist, die frohe Botschaft. Und der Engel sprach zu ihnen in Lukas 2, die Verse 10, 11 und 14, ja. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter, ein Heiland geboren, der ist Christus, der Messias, Herr in Davids Stadt. Herrlichkeit sangen sie plötzlich in Vers 14, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, eine Bibelübersetzung, eine moderne heißt so. Und wir Christen haben aus der guten Nachricht oftmals eine betrübte Nachricht gemacht. Wir haben aus der frohen Botschaft eine Drohbotschaft gemacht. Steht in meiner Bibel nicht. Ich verkündige euch große Freude. Das haben wir den Menschen zu verkünden. Die Freude. Jesus ist gekommen. Das ist übrigens der Grund, warum wir Weihnachten feiern, oder? Und das dürfen wir feiern und sollen wir feiern. Gott wird Mensch. Wir hätten keine Chance. Gäbe es kein Weihnachten, gäbe es kein Golgatha, gäbe es keine Auferstehung, gäbe es keine Sündenvergebung, alles vorbei. Das muss uns im Weihnachten bewusst werden. Weihnachten ist der Grundstein, für Golgatha und die Auferstehung. Und es ist Weihnachten ist das Fundament deiner Errettung. Wäre Jesus nicht geboren auf dieser Welt, hättest du gar nicht ihn erkennen können. Und du wärst für ewig verloren. Wäre Gott nicht Mensch geworden, hättest du keine Chance. Keine Religion, keine fromme Anstrengung hätte dich gerecht machen können vor Gott. Das sollten wir am Weihnachten mal wieder neu uns bewusst machen. Damit Weihnachten wieder ein Lobfest ist, dass wir uns freuen auf den Heiland. Ja, das ist so wichtig. Hier steht in Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil er Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wie viele Menschen sind gebunden an sich selbst, an Drogen, an Alkohol, an böse Mächte? Und wir haben doch den Befreier, der Heiland, der Heile machen kann. Und das sollten wir den Menschen doch verkünden. Du musst in deiner Sucht, in deiner Not, in deiner Besessenheit nicht untergehen. Jesus ist da und er hilft dir. Das ist eine wichtige Botschaft. Wir können den Menschen immer wieder sagen, am Kreuz ist noch Raum für dich. Du darfst, so wie du bist, mit deinem ganzen Schuld und deinem ganzen Versagen immer wieder neu dich unter dem Kreuz aufmachen und dort kommst du zur Ruhe. Du kommst nicht zur Ruhe, wenn du dich selbst betrachtest oder wenn du hörst, was Menschen über dich sagen. Wenn du dich darauf verlässt, dann bist du schon verloren. Nein, aber wenn du unter dem Kreuz stehst und noch besser, wenn du unter dem Kreuz kniest, ja, wenn du da kniest unter dem Kreuz, dann musst du auf Jesus schauen, wie er dort ruft. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wie er dort ruft, die wichtigsten Worte, die allerwichtigsten Worte, die er in sein Leben gesagt hat, sind drei Worte. Es ist vollbracht. In diesen drei Worten ist die ganze Ewigkeit drin. Und du darfst es für dich in Anspruch nehmen. Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht. Ich darf mit meiner ganzen Belastung unter deinem Werk ruhen. Das will Jesus. Jesus hat für dich alles vollbracht, damit du zur Ruhe kommst. Der Teufel möchte dich immer aufpeitschen, dass du deinen geistlichen Puls misst und immer denkst, wie du bist, geistlich. Ja? Wenn du dich darauf einlässt, hast du verloren. Dein Leben kommt zur Ruhe, wenn dein Herz sich gebunden hat auf Golgatha. Du musst verstehen, am Kreuz ist meine Sünde durch Jesus gerichtet worden, nicht wert geworden, Vergangenheit. Und mehr gibt's nicht. Und darauf musst du dich halten, daran musst du halten. Du musst wissen, ich kann nur bestehen durch seine Worte, es ist vollbracht. Und als er dort als die Engel diese frohe Botschaft verkündigten, hat das Auswirkung gehabt. Das hat Auswirkung gehabt. Denn sie verließen ihre sichere Existenz, um zu Jesus zu kommen. Lesen wir. Ja, in Lukas 2, Vers 15, da steht, und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Ihr müsst wissen, die haben alles stehen und liegen lassen. Das war ihre Schafe. Das war ihr Lohn und Brot. Das waren Hirten, die haben davon gelebt. Und ihr wisst, dass Schafe ohne einen Hirten verloren sind. Es hätten Pumas kommen können, Schafe kommen können. Die Herde hätte sich zerstreuen können. Merkt ihr das? Jetzt merkt ihr diesen Satz, der ist so, so wichtig. Ein Herz, das ergriffen ist von Jesus, lässt alles stehen und liegen. Wisst ihr, wenn Jesus Christus einen so richtig packt, dann hört das Rechnen auf. Dann fragst du nicht, wie viele Kilometer muss ich fahren oder so. Ja? Dann gehst du einfach. Weil diese Liebe, dieses brennende Herz für Jesus hält, kann dich niemand aufhalten. Und das haben wir doch alle schon erlebt, oder? Ich weiß in meinem Leben von so besonderen Zeiten, wo wir in ganz Deutschland unterwegs waren, mit meinen Geschwistern aus der Hütte Geborgenheit, mit den älteren Brüdern, die schon beim Herrn sind. Und wir sind gefahren, ohne Ende Kilometer. Und ich habe nicht ein einziges Mal in den ganzen Jahren, und das waren viele Jahre, gehört, oh, das ist uns zu weit. Oder nee, ich habe keine Lust. Nicht ein einziges Mal. Ich weiß noch, mein Bruder Docco ist ja immer mitgefahren, ja. Und wir haben uns ganz früh oft schon getroffen, weil wir weite Strecken fahren mussten. Und das hat mich echt immer gewundert, dass dieser Mann über eine Stunde vorher schon da war. Wir haben gesagt, wir treffen uns morgens um 6. Und Docco war schon um 5 da. Der hat immer so geplant, dass er noch pünktlich kommt, wenn die Welt untergeht. Das hat mich geprägt. Das ist mir ganz groß geworden. Das habe ich ihm auch damals mal gesagt, da hat er Tränen in den Augen gehabt. Weil Docco war nicht jemand, der immer von jedem so gesprochen wurde. Ja, er war jetzt auch kein Prediger wie sein Bruder Maset oder so, aber er war treu und ehrlich. Beides. Super Eigenschaften. Ich habe ihn sehr geliebt. Es war von den Brüdern mein Liebling, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und ich vermisse ihn auch sehr stark. Ja. Es war immer schön, mit ihm zu sprechen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber das hier ist entscheidend. Alles geben. Alles geben. Ja. Und es gibt eine andere Begebenheit im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 11. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Der Petrus und der Vater war da, das Unternehmen. Und was machen sie? Sie ließen, was steht da? Alles. Und das war der Schlüssel im Leben auch von Petrus und seinem Bruder Andreas und von Jakobus und Johannes. Das war der Schlüssel. Und das ist dein Schlüssel. Lern von den Hirten. Die haben nicht berechnet, die haben gesagt, ja, wenn ich mich jetzt aber auf Jesus hier einlasse, auf Gott, dann könnte ja sein, wenn ich weggehe, merkt ihr mal eins, auch nochmal ein wichtiger Satz. Wenn Gottes Sorge deine Sorge wird, übernimmt Gott deine Sorgen. Merkt ihr diesen Satz, der ist so wichtig. Wenn Gottes Sorgen deine Sorgen werden, übernimmt er deine Sorgen. Das war die Sorge Gottes, die Botschaft muss hinaus. Die Sorge der Hirten, die Schafe gingen kaputt. Das hat sie aber nicht interessiert, weil für sie wichtig war, die Botschaft zu verkünden. Und kannst du mir mal eine Bibelstelle zeigen, dass da steht, als sie zurückkamen, erschraken sie, alle Schafe waren tot. Steht das da? Oder steht da, als sie zurückkamen, waren sie wütend. Die Hälfte der Schafe wurde zerstreut oder wurde geklaut. Merk dir mal eins. Wenn Gott über etwas in dein Leben wacht, geht es nie kaputt. Es kann beschädigt werden, kaputt, unbrauchbar, gibt es bei Gott nicht. Wenn Gott seine Hand über etwas hält, was er schützt in dein Leben, kann die ganze Hölle das nicht kaputt machen. Und deswegen bete ich jeden Morgen, dass der Herr meine Familie und natürlich auch euch, ja, dass er seine segnenden Hände über uns hält. Wir sind nirgendwo geschützter als unter seinen Händen. Und wenn wir unter den Schutz des Höchsten stehen, dann können die Stürme kommen, wie sie wollen. Aber Gott passt auf uns auf. Und ich sage es immer wieder so, sieh mal, wenn du Kinder hast und die sind klein und du begibst dich mit denen auf eine Gefahr zu, dann bist du doch gar nicht richtig dabei, oder? Bist du richtig dabei? Also die Kinder sind einer Gefahr und dich lässt das eigentlich kalt und sagst, ach, das ist nicht so schlimm, da ist ein großer Abgrund, aber mein Enkelkind schafft das schon. Machst du doch nicht, oder? Sondern, merk es dir, je größer die Gefahr für deine Kinder, desto schlimmer brennt dein Herz zu helfen. Und genauso ist Gott. Je schlimmer deine Nöte sind, desto schlimmer brennt sein Herz für dich. Und ich sag dir eins, das Schöne ist, dass wir, ich sag mal das nicht so schön, aber wir haben oft Grenzen. Wir können nicht immer alles bewahren. Aber Gott hat keine Grenze. Du wirst bei Jesus nie hören, dass er sagt, auch jetzt kann ich dich aber nicht helfen, das tut mir leid. Die Not ist zu groß. Sondern er sagt, lass mich mal ran. Lass mich mal machen. Ja? Und das müssen wir nur lernen. Das müssen wir lernen. Sie haben alles gegeben. Wisst ihr, das müsste man eigentlich alles und dann gegeben auf einen Stein auf dem Friedhof machen. Das ist eigentlich eines christenwürdiger Stein. Alles gegeben. Kannst du das von deinem Leben behaupten? Wenn Jesus dich heute Abend zur Seite nimmt und sagt, mein Freund oder meine Freundin, du hast nicht mehr lange zu leben. Könntest du das so auf deinen Grabstein schreiben? Ich habe alles für ihn gegeben. Wenn das nicht so ist, dann warte nicht, bis du erst sterbst, sondern sag, Herr, und zwar nach der Predigt, sag, Herr, das möchte ich, dass ich das sagen kann von ganzem Herzen. Ich habe alles gegeben. Mit allen Schwächen, mehr ging nicht. Du wirst nie etwas bereuen, was du Jesus übergibst. Aber du wirst alles bereuen, was du behältst und ihn nicht gibst. Der Teufel wird alles missbrauchen, was du für dich behältst, was du eigentlich Jesus geben solltest. Lass das nicht zu. Ich habe mal damals etwas gelesen über auch, wie man mit Geld umgeht. Und da hat jemand so etwas geschrieben und hat so ein Gleichnis erzählt. Da waren Menschen plötzlich im Himmel. Und plötzlich sind Leute aus den unterschiedlichen Nationen zu ihm gekommen. Bruder Harry, danke, dass du uns das Evangelium gebracht hast. Ich war gar nicht in Neuseeland oder was weiß ich wo. Ja. Und dann sagen die Geschwister, ja, aber durch deine Spende für die Mission hast du dafür gesorgt, dass wir die Botschaft hören. Du warst der Schlüssel, dass wir gerettet werden. Und ich möchte immer mehr hineinlegen in die Bank Gottes. Ne? Alles andere fressen sowieso eines Tages die Motten. Hier ist noch etwas Wichtiges. Sie gingen eilends zu Jesus. Von den Hirten können wir so viel lernen. Ja? Vers 16. Und sie kamen eilends, steht dort. Ja? Sie kamen eilends. Eilends steht in Lukas 2, Vers 16. Und dann gibt es noch eine schöne Begebenheit. In Markus 10, Vers 50. Dieser blinde Bartimäus, der immer wieder ruft und ruft und die Jünger sagen, ruhig, ruhig, ruhig. Und dann der Meister ruft dich. Und dann steht dort in Markus 10, 50, da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Merkt ihr das? Wer von Jesus ergriffen ist, den hält nichts auf. Er hat den Mantel, das war damals etwas Wichtiges, denn in Israel war es abends kalt. Der Mantel war seine Lebensversicherung. Man hätte auch erfrieren können. Ja? Ohne Mantel ist das richtig kalt. Damals gewesen, ja. Und auch heute noch. Und der Mantel war ganz wichtig. Das war wahrscheinlich das Einzige, was er noch so hatte. Aber wenn es um Jesus ging, hat er alles, was ihm wichtig war, war ihm nicht mehr wichtig. Und das ist die Frage für unser Leben. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, sprinten wir? Möchtest du auch? Ich möchte ans Finish, ich möchte ans Ziel. Ich möchte die Hände hochheben können und sagen, ja, Herr Jesus, der Lauf ist vollendet. Ja. Vielleicht verletzen wir uns. Vielleicht sind wir angeschlagen. Das kann alles passieren. Hauptsache, wir laufen weiter. Manchmal muss man dann auch jemand helfen. Das sind wir auch. Aber ich möchte so laufen. Ich möchte so laufen, volle Kanne. Dem Ziel entgegen, ja, finishen. Und dann den Siegeskranz des Lebens zu bekommen von ihm. Die Frage, können wir das auch sagen? Die Hirten, die hätten ja auch sagen können, nun entspannt euch mal, wir hatten einen harten Tag. Die Hirten, ja, den ganzen Tag mit den Schafen unterwegs, abends sind sie auch mal zur Ruhe gekommen. Verlässt du deine Komfortzone für Jesus? Ich habe das in meinem Leben manches Mal erlebt. Ich war zu Hause ziemlich erschöpft und wollte mich ausruhen. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, nicht, dass jetzt Leute sagen, der Christian treibt die Leute in Burnout. Du brauchst natürlich auch Ruhe und das ist auch wichtig, dass wir nicht immer nur Gas geben. Nicht falsch verstehen. Ja? Aber es gibt manchmal Situationen, da führt Gott dich rein. Gerade wenn du alle bist und plötzlich ruft dich jemand an. Bruder Rosenberg, können wir beide mal ein Gespräch haben? Ich bin am Ende. Und du denkst, Herr, nicht jetzt. Ich bin nämlich selbst kaputt. Und dann habe ich das oft so erlebt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in diesem Gespräch habe ich gemerkt, wie Jesus greifbar da ist und plötzlich kriegt man eine Kraft, dass ich nach dem Gespräch, hätte ich nur mal erschöpft sofort schlafen müssen. Aber ich war nach dem Gespräch so voller Kraft, dass ich gesagt hätte, wollen wir irgendwo missionieren gehen? Kennt ihr das? Simon, und das passiert, wenn Jesus unser Alles wird. Ich habe mir manchmal gedacht, so unsere alten Glaubensgeschwister, warum haben die manchmal so ein Power an den Tag gelegt? Wisst ihr, was war? Wo das Herz voll ist mit Jesus und wo man der Botschaft glaubt, da ist man einfach Feuer und Flamme. Ich merke das immer wieder auch von Leuten, die Sport machen oder so. Wenn die ein Ziel haben, dann sind die bereit, alles aufzugeben. Andere gehen irgendwo essen und die laufen im Wald oder keine Ahnung. Andere gehen im Sommer Eis essen und die machen 20 Sparringsrunden, Boxer oder spielen Fußball, noch 3 Turniere, weil sie ein Ziel haben. Und dieses Ziel bestimmt ihr ganzes Leben. Und guck mal, das größte Ziel haben wir, du und ich. Und dieses Ziel der Ewigkeit, die müsste uns doch so anspornen, dass wir sagen, wir können ja nur gewinnen. Wir Christen können sagen, den größten Pokal, den kriegen wir, wenn wir sterben. Also im Endeffekt ist das, vor was die Welt Angst hat, unser größter Lohn. Also wo die Welt hat Todesängste vor dem Tod und wir Christen haben sicherlich auch eine Angst, aber wir dürfen wissen, wenn der letzte Moment dann kommt, dann sind wir beim Herrn. Wir haben Volltreffer. Und mein Bruder Maiko hat immer gesagt, Christian, wir können nur gewinnen als Christen. Ich kann auch nur gewinnen. Da habe ich gesagt, wie gewinnst du? Wenn ich hier bleiben darf, und der Herr, Ehrlichkeit, gewinne ich auch, aber wenn ich jetzt sterben sollte, da habe ich den Haupt los. Da ist mein Bruder mir ein Stück wie Paulus geworden. Ja? Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es war nicht so eine Niederlage. Ja? Und das Letzte, Rettungsfreude führt zu Rettersinn. Und als sie es gesehen hatten, Lukas 2, Vers 17, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein geredet worden war. Die konnten es nicht für sich behalten. In Johannes 1, Vers 40 und 42 steht, einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, der hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Und jetzt kommt jetzt das Wichtige. Was macht er mit seinem Bruder? Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du Menschen zu Jesus bringst. Und das möchtest du auch, weil Rettungsfreude führt zu Rettersinn. Gerettet sein führt zum Rettersinn. Wisst ihr, dieser Smiley hier, wenn man den anguckt, kriegt man automatisch ein Lachen. Und wisst ihr, Lachen und Freude steckt an. Nur leider sind wir Christen oftmals nicht so fröhlich. Und wir sollten den Herrn bitten, Herr, schenk mir mehr deine Freundlichkeit. Schenk mir mehr deine Freundlichkeit. Das ist so wichtig, dass wir an diesen Punkten uns das groß werden lassen. Wir gucken oft so griesgrämig im Leben hinein. Ja? Manchmal fehlt der Nietzsche, das war ja ein Atheist, ja? Dieser Mann hat etwas Wahres gesagt. Er sagte damals so wortwörtlich, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Und er hat recht. Manche Christen, die laufen den ganzen Tag rum, als hätten sie die Todesstrafe bekommen. Da musst du dich nicht wundern, dass Menschen keinen Hunger bekommen nach Jesus, ja? Und jetzt versteht mich bitte nicht verkehrt, wir müssen jetzt auch nicht künstlich mit einem Smiley rumlaufen, ja, und da Friede, Freude, Eierkuchen den ganzen Tag machen. Aber Mensch, was das Herz ist, das muss doch rauskommen, ja? Hast du schon mal Menschen gesehen, wenn die begeistert sind? Das sieht man nicht. Du könntest einen Stummfilm machen, nur die an Gesicht, dann kannst du sagen, desinteressiert, Feuer und Flamme. Nur von Äußerlichen. Ja? Möge das doch der Herr schenken, dass es bei unserem Leben auch so wäre. Rettungsfreude führt zu Rettungssinn. Lass uns das zum Abschluss nochmal so mitnehmen, ja? Lernen von den Hirten. Was denn? In der Nacht keine Angst zu haben, Gott greift ein. Die Botschaft kam vom Himmel, Licht aus der Höhe bewirkt Ehrfurcht. Ich hoffe auch in unserem Leben, dass wir die frohe Botschaft haben. Dass sie alles verließen, ihre sichere Existenz, um zu Jesus zu kommen. Und sie gingen eilend zu Jesus. Und diese Freude, die sie hatten, konnten sie nicht für sich behalten. Sie mussten sie teilen. Möge das der Herr in dein und in mein Leben schenken. Amen. Amen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Wir bleiben sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken von Herzen für dein Wort. Wir möchten dir für diesen Bericht aus Lukas 2 danken. Du hast damals diese Hirten gesehen, die in der Gesellschaft nichts galten. Sie waren so Außenseiter, aber nicht bei dir. Danke, dass du einen besonderen Blick hast für alle Menschen, die durch das Leben geschlagen und gebeutelt werden. Danke, dass du für die Schwachen gekommen bist, für die Sünder, wie wir es sind. Danke, Herr, dass du dich nicht vor uns ekelst. Danke, dass du das mit uns aushältst. Danke, dass wir gerufen worden, gezogen worden von dir, Vater, in die Nachfolge deines Sohnes Jesus Christus. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du so klein geworden bist, dass du Mensch geworden bist, dass du dich in diese Futtergrippe hineinlegen lassen hast, dir, der den ganzen Himmel gehört. Ich danke dir, Herr, dass du nicht dort geblieben bist. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke für deine drei Worte, es ist vollbracht. Und danke, dass der Tod dich nicht halten konnte. Du bist auferstanden, du lebst, du bist jetzt hier gegenwärtig. Und durch dich dürfen wir ewiges Leben haben. Du machst uns das so einfach. Wir müssen alles nur in deine Hand übergeben. Wir müssen einfach nur bekennen, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, dass uns das leid tut und dich bitten, unser Leben zu reinigen und zu heiligen und in unser Leben zu kommen. Und dann machst du alles neu. Und ich danke dir dafür. Wir möchten dich bitten, dass wir dieses Weihnachtsfest neu so feiern. Lernen von den Hirten. Herr, schenk uns diese Freude. Schenk uns dieses brennende Herz. Und schenk, dass uns neu bewusst wird, was es für uns bedeutet, dass du Mensch geworden bist. Wir danken dir von Herzen und beten dich für alle Ewigkeit dafür an. Preisen dich. Du bist großartig. Amen. Amen.